Die größte Herausforderung für mich und ich denke auch für uns Menschen ist nicht nur die Herausforderung, sondern die Notwendigkeit, unseren frühen Botschaften, Dressuren, Konditionierungen, eben diesen Prägungen, die dann zu Gewohnheiten, vor allem Denk- und Glaubensgewohnheiten, Anhängern, Gefolgschaften, An- und Nachbetungen werden, die wir nicht schon wieder denkend, also nur überdenken, sondern wirklich überprüfen sollten. Davon hat übrigens auch schon Erich Fromm gesprochen, dass Gewohnheiten immer wieder zu reflektieren seien, von den Ess- bis zu den sexuellen Gewohnheiten. Ich meine mich dazu erinnern aus einem Rundfunkbeitrag, wo ich Ihnen einen Vortrag gehört habe. Auch zu Gewalt und Gehorsam hat Fromm Wichtiges gesagt, allerdings nur Weniges von Allmacht und Ohnmacht, von Allwissend und Unwissend, von absoluter Abhängigkeit, ausgeliefert sein und das Angewiesensein auf die, die uns in die Welt gesetzt haben, mit den frühen Erfahrungen von Gehorsam und Gewalt in der sogenannten Erziehung zum brauchbaren Menschen. Schließlich sind Eltern für uns am Anfang unseres Lebens allmächtig und allwissend, wie Gott, auf den wir dann auch dressiert und konditioniert werden. Ich komme darauf noch einmal im Zusammenhang mit Religion zurück. Es ist aber nicht nur Dressur und Konditionierung, sondern auch Lehre und genuine Fähigkeit aller Lebewesen lernen zu können, ja zu müssen, um lebensfähig und lebenstüchtig zu bleiben und zu werden. Diese Fähigkeit zu lernen schließt letztlich auch ein, dass wir täusch- und verführbar sind. Damit ist allerdings auch gegeben, dass wir in allen Episoden oder Phasen unseres Lebens geprägt werden können durch diejenigen oder das, denen wir begegnen oder uns widerfährt. Dazu gehören charismatische Personen ebenso wie zeitliche Umstände sozialer und politischer Art, denen wir anheimfallen. Dass wir Personen oder einem Zeitgeist verfallen, ist schlicht menschlich, wovor uns weder Bildung und Religion schon gar nicht zu schützen vermögen. Allein das vergangene Jahrhundert bis in das Neue hinein liefert uns exemplarische Beispiele für die Seite unseres Menschseins, das wir so gerne tabuisieren oder gar leugnen. Dafür möchte ich auch gerne ein faszinierendes Zitat von Heinz von Förster anbringen. Wenn ich nicht sehe, dass ich blind bin, dann bin ich blind. Wenn ich aber sehe, dass ich blind bin, dann sehe ich. Dazu noch ein Zitat einer Künstlerin und Musikpädagogin, das auf unsere frühen Beschädigungen und Gefährdungen hinweist. Die Wege sind immer verstellt, weil kein Mensch ohne Grenzerfahrungen durch die Kindheit und Jugend kommt, weil wir alle auf der ganzen Welt traumatisiert sind. Ende des Zitats. Im Übrigen sind es für mich die Dichter, vor allem in der Lyrik und im Roman, in der ich wirklichen Menschen und wirklicher Welt begegne, die ich selbst erfahren oder mir widerfahren ist, weit mehr als bei allen Philosophen, Theologen, Soziologen, Psychologen etc., die Welt und die Menschen meist viel mehr zu erklären versuchen oder gar konstruieren, als sie zu beschreiben oder letzte Wahr- und Weisheiten zu unserem oder über unser Menschsein verkünden, ohne diese Behauptung hier weiter zu vertiefen. Aber ich berufe mich in diesem Zusammenhang gerne auf Stendhal, der gesagt hat, man kann die Wahrheit nur im Roman sagen, und füge immer gleich hinzu, um die vollmundige oder irreführende Wahrheit etwas zurückzunehmen, Annäherungen an oder Beschreibungen von Wirklichkeiten scheinen mir in solchen Kontexten angemessener und vielleicht auch treffender, da ja jeder und jede seine oder ihre Wahrheit hat. Schließlich sind wir am Anfang unseres Lebens mit Gewalt und Gehorsam und dem damit verbundenen Machtmissbrauch in einer gewissen Weise in unseren Lebenswirklichkeiten von Allmacht und Allwissen und den damit verbundenen Wahrheiten der anderen zutiefst geprägt mit ihren fast unausweichlichen Folgen für unser weiteres Leben. Bestens präpariert für alle Heilslehren und sonstigen Ideologien, für ewige und universelle Wahr- und Weisheiten aus Jahrtausenden unserer Geschichte bis in die Gegenwart. Hans von Förster hat dazu einmal gesagt, der Erfinder der Wahrheit ist ein Lügner. Wir sind von der Stunde unseres ersten Atemzuges an, also dem Beginn unseres wirklich eigenen individuellen Lebens, mit Sinnen ausgestattet, die uns befähigen, wahrzunehmen, wer und was in unserer unmittelbaren Nähe oder Umgebung ist und geschieht, das Spuren in uns hinterlässt, physische und mentale. Aus diesen Sinneswahrnehmungen entsteht Wissen. Ab wann aus diesem Wissen Denken und Vorstellungsvermögen entsteht, wurde in den letzten 100 bis 200 Jahren zum Teil recht eindrucksvoll und widersprüchlich erforscht, worauf ich hier nicht näher eingehen kann. Allein die Abstraktionen und Mystifizierungen, die sich im Laufe unserer kulturellen Evolution ergeben oder wir uns geschaffen haben, müsste uns die Kluft erkennen lassen, die sich zwischen Denken und Wahrnehmungen herausgebildet hat. Und schließlich haben wir nicht nur eine phylogenetische, sondern auch eine ontogenetische Geschichte, quasi evolutionär im Laufe unseres individuellen Lebens. Auch die Kluft zwischen rationalisierender Vernunft und Wahrnehmen, die wir uns gebastelt oder konstruiert haben, müsste uns hellhöriger und hellsichtiger werden lassen, wer oder was wir als Menschen sind und leider auch nicht sind, aber so gerne glauben lassen, dass wir vor allem rationale Wesen seien, um unsere irrationalen und monströsen Seiten des Menschseins zu rationalisieren oder eben abzuspalten, was wir dann gerne als unbewusst bezeichnen, wofür wir angeblich nichts können. Der Begriff unbewusst hat mir schon immer gewisse Schwierigkeiten gemacht, weil ich glaube, dass nicht unterschieden wird zwischen Abspalten und wirklich unbewusst, wo immer das die Grenzen sein mögen. So viele Menschen wissen ziemlich genau, was sie abspalten, dass ihr Verhalten beeinflusst und das wird dann als unbewusst bezeichnet und es ist eben ein Abspalten, weil es zu weh tut, nicht aushalten kann oder aus anderen Gründen. Gut, also das zu dem. Auch die Kluft zwischen rationalisierender Vernunft und Wahrnehmung, die uns gebastelt wird. Ja, wenn ich diesbezüglich der Heilslehren oder messianischen Sehnsüchten, die uns als Menschen umtreiben, als Denkakrobatik oder geistige Klimmzüge bezeichne, ist es vor allem Abwehr oder Verständnislosigkeit bis zur Feindseligkeit, die mir entgegenschlagen. Dies hat sich seit Francisco de Goya 1746 bis 1828 zum Beispiel nicht geändert. Goya wurde sehr angegriffen und kritisiert wegen seiner Darstellung menschlicher Grausamkeiten und warum er so schreckliche Bilder male, worauf er antwortete, damit die Menschen sehen, was sie tun. Und ein weiteres wichtiges Zitat von ihm führt mich zu einer etwas anderen Lesart. Der Schlaf der Vernunft erzeugt Ungeheuer. Zitat. Aus den Capriccios, denn ist es nicht gerade das Denken und die Vernunft, mit der der Mensch ausgestattet ist, die die größten Ungeheuerlichkeiten in der menschlichen Geschichte erzeugt haben. Ich möchte damit die Vernunft und unsere menschliche Fähigkeit zu denken weder diskreditieren noch kleinreden, aber sehr dezidiert auf ihre Janusköpfigkeit hinweisen, auf unser janusköpfiges menschliches Wesen. Gerade die Gegenwart und jüngste Vergangenheit der letzten 25 Jahre, einschließlich der Zeit nach dem letzten Weltkrieg, zeigt uns auf eine exemplarische Weise, wie wirkmächtig älteste und auch neuere Botschaften und die daraus resultierenden An- und Nachbetung und Gefolgschaft bedrückend und einengend auf die Wahrnehmung von Wirklichkeiten sind, die jetzt, also gegenwärtig bestehen. Zu sehen, was ist und was wir tun und auch nicht tun, in den Grenzen, in denen wir fähig sind, biologische, soziale und politische Wirklichkeiten in ihrer Komplexität und Vielfalt überhaupt zu erfassen. Zu diesen Botschaften eine Anmerkung, auf die ich nochmal zurückkommen werde. Traue keinem, der die ewige und universale Wahr- und Weisheiten verkündet. Dies mag für alle unzumutbar erscheinen, die sich in den großen Heilslehren der Menschheit dies und jenseitiger Art gut geborgen und eingebettet fühlen. Aber die drei großen Kränkungen der Menschheit der letzten Jahrhunderte könnten unser heutiges Selbstbild auf eine anschauliche Weise korrigieren helfen. Die erste war Kopernikus im 16. Jahrhundert, dass wir nicht im Mittelpunkt stehen und das gesamte Universum um uns herum kreist. Die zweite war Darwin im 19. Jahrhundert und dass mit dem Gott, den wir uns geschaffen oder erfunden haben, etwas nicht stimmen kann. Und die dritte war Freud im vergangenen Jahrhundert, die uns damit konfrontierte, dass wir nicht einmal im eigenen Haus selbst bestimmen. Mit der Psychoanalyse ist wohl eine sehr tiefe und komplexe Kränkung angestoßen worden, die bis heute in den Kontroversen über unseren freien oder eben nicht so freien Willen eine gewisse Kulmination erreicht hat und zurzeit eigentlich noch in vollem Gange ist. Die fragwürdige Seite der Freud'schen Lehre einmal beiseite gelassen. Die vierte uns bevorstehende Kränkung wäre somit allein vor dem geschichtlichen Hintergrund der letzten 500 Jahre des christlich-europäischen Kolonialismus mit seinen Massakern bis hin zu den Genoziden, der Sklaverei sowie allen weiteren damit verbundenen Ungeheuerlichkeiten und insbesondere des letzten Jahrhunderts. Diese vierte Kränkung wäre also, dass wir Menschen die nicht sind, die wir gerne wären, respektive wofür wir uns halten. Auch wenn uns Priester, Propheten, sakrale und säkulare Weise und Koryphäen, Humanisten jeglicher Provenienz und Richtung uns dies blumig und wortrauf predigen oder eben einreden möchten, dass wir die Krone mit ein paar Macken oder Unvollkommenheiten vielleicht der sogenannten Schöpfung und eben sind wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott ist vielleicht eine der gefährlichsten, täuschendsten und zugleich hinterhältigsten Botschaften aus der jüdisch-christlichen Religion und Tradition. Dazu möchte ich kurz noch ein, nun möchte ich noch kurz, ich lasse jetzt hier was raus, weil ich ein paar lebensgeschichtliche Daten anführen, die mit meinen privaten und auch beruflichen Erfahrungen und Einsichten der letzten 30 Jahre zu tun haben, bis hin zu quasi Schlüsselerlebnissen, die ich manchmal wie Sternstunden erlebt habe und mit Einschränkungen rückblickend auch noch so sehe. Apropos Sternstunden, Stefan Zweigs Sternstunden der Menschheit haben mich seinerzeit sehr beeindruckt und ich meine, dass es solche auch individuell gibt. Aber Sternstunden der Menschheit wären im Sinne der vierten Kränkung auch nochmal zu unterscheiden, respektive mit einem Plus- oder Minuszeichen zu versehen. Dazu gehören die Kernspaltung, die Entwicklung der ersten Atombombe, ihr Einsatz quasi als eine Art Demonstration von Allmacht, die zahlreichen Genozide des christlichen Abendlandes bis hin zu den Arischen im vergangenen Jahrhundert. Also das meine ich mit den mit diesen Sternstunden. Die Menschheit hat schon einiges geschaffen, aber eben nicht nur solche Dinge, auf die sie so sehr stolz, obwohl es immer noch so scheint, dass Hiroshima und Nagasaki eine Selbstverteidigung war, wofür man sich nicht entschuldigen muss. Des Weiteren möchte ich in diesem Zusammenhang auch Franz Fanon hinweisen, Arzt und Schriftsteller afroamerikanischer Herkunft, der in seinem Buch »Schwarze Haut und weiße Masken« sehr klar und nachvollziehbar beschrieben hat, dass die Deutschen wegen ihrer Vernichtungslage nur deshalb so besonders an den Pranger gestellt werden, weil sie Weiße umgebracht haben. Diese deutschen Vernichtungslager hatten ihre Vorläufer bereits in den Sklavenburgen an der westafrikanischen Küste. Was dort geschah und die Zustände in diesen Sklavenburgen ist eben auch ein Teil des tabuisierten Menschlichen, ebenso wie Auschwitz und Hiroshima, im Übrigen von Christen und Kulturvölkern verübt. Um dies zu bekräftigen, kann ich hier auch noch einen Weißen, also Franz Fanon war Farbiger aus Martinique, kann ich einen Weißen empfehlen, Joseph Conrad und sein Herz der Finsternis. Ich komme darauf, auf das menschlich-unmenschlich im Zusammenhang mit unserer vernunftgeleitenden Rationalisierung in und mit oder durch die Sprache noch einmal zurück. Naja, ich will jetzt noch kurz auf, weil ich merke, dass die Zeit, ich will noch ein paar Sachen, die mir auf jeden Fall wichtig sind. Also, nach Abschluss meines Medizinstudiums, da war ich inzwischen mit im fünften Lebensjahrzehnt, war ich beruflich auch in Kreisen angekommen, wie ich das etwas ironisch immer bemerke, dass ich da eigentlich auch nicht so richtig hinpasse und weiterhin gewissermaßen ein Außenseiter bin, wie in meinen früheren Berufen und auch davor. Ich bin nämlich in der Diaspora aufgewachsen. Das hieß damals so, wir waren ein paar Evangelen unter Katholen und da ging es manchmal sehr komisch zur Sache, Wobei ich sagen muss, ich bin dann aufgrund der Einstellung meiner Mutter 10 Jahre auch in die katholische Religion gegangen. Wir mussten das zwar nicht lernen, aber wir haben teilgenommen. Und ich bin froh, dass ich diese blödsinnigen Anfeindungen und Feindseligkeiten, wie ich nachher in Württemberg unter den Pietisten erlebt habe, die sind mindestens so schlimm oder schlimmer als die bigotten Katholiken. Also das war die Diaspora, die diesbezüglich hatte auch gewisse Vorteile, so wie ich sie erlebt habe. Ich will jetzt noch kurz, der Arzt als höheres Wesen hatte zwar schon durch meine früheren Tätigkeiten für die Pharmaindustrie erhebliche Risse erhalten, sodass ich kein Illusion erlegen bin. Diese Anmerkung ist deshalb wichtig, weil sie für die beruflichen Gratifikationen auch Konflikte mit ziemlichen Abstürzen, auch in der Heilerbranche oder dem medizinisch-therapeutisch-industriellen Komplex recht kennzeichnet wurden und waren. Und sie sind es weiter auch heute vor dem Hintergrund kulturell-gesellschaftlicher Herausforderungen als Mensch unter Menschen in dieser Welt. Ich blieb als ärztlich Tätiger in den 10 Jahren als Stationsarzt in der Klinik ein Außenseiter in einer Außenseiterklinik, denn es war sie in vielfältiger Weise jedoch keine Insel, in der ich einen Weg gehen und Erfahrungen machen konnte, die mir bisher nicht möglich waren. Und somit wirklich das Schlüsselerlebnis schlechthin wurde und war mit allen Hochs und Tiefs, die auch ein freieres, selbstbestimmteres Leben mit sich bringt. Dieses Haus war sowohl für Studentinnen und Studenten und formulierenden Ärzten sehr beliebt und stark frequentiert. Zu meiner ärztlichen Tätigkeit gehörte auch die Gruppenarbeit mit meinen Patienten, in denen sowohl lebensgeschichtliche Beiträge der Patienten als auch Geschichten und Texte bekannter Autoren aus allen Lebensbereichen gehörten, nicht zuletzt auch immer wieder Erich Fromm. Von einer dieser jungen angehenden Ärztinnen, die als Gast auf meiner Station hospitierte und auch von der Gruppenarbeit sehr angetan war, erhielt ich bei ihrem Abschied ein kleines Bändchen mit chassidischen Geschichten. für meine Stationsgruppe, auf dessen erster Umschlagseite sie mir eine Geschichte schrieb, die in gewisser Weise auch wesentlich für meinen Beitrag heute ist. Die Geschichte. Ein Rabbi hatte mit zwei seiner Schüler die ganze Nacht über die gute Auslegung der Schrift gestritten. Als der Tag anbrach, bat er sie, mit ihm zu gehen nach draußen auf den Hügel vor der Stadt. Gern kommen wir mit dir, Rabbi, sagten beide. Während sie also im Zwielicht der Morgendämmerung gemeinsam den Weg hinaufwanderten, sagte der Rabbi plötzlich, ich möchte euch eine Frage stellen. Was denkt ihr, woran können wir erkennen, dass der Tag, dass es Tag wird und die Nacht vorbei ist? Nach einigen Minuten des Schweigens sagte der eine, wenn ich einen Busch von einem Steinhaufen unterscheiden kann, dann ist es Tag geworden. Oder einen Ziegenbock von einem Schaf, sagte der andere. Einen Moment noch schwieg der Rabbi und wiegte nachdenklich seinen Kopf, bevor er selbst seine Frage beantwortete. Erst wenn wir in jedem Menschen unsere Schwester und unseren Bruder erkennen, ist es wahrhaft Tag geworden. Solange ist die Nacht noch bei uns. Soweit die Geschichte. Wie seltsam sind solche Geschichten und Metaphern doch, die wir finden, erfinden, heraussuchen, das uns wichtig und wesentlich erscheint und für das Ganze zu stehen vorgibt, dass wir zu fassen in der Lage sind, weil es unsere Prägungen, Vorlieben, Voreingenommenheiten und Vorurteile so schön bedient, mehr oder weniger weit entfernt von den Wirklichkeiten, in denen wir leben. Wer mit Mut und der dazu nötigen Kraft und dem Selbstbewusstsein, das notwendig ist, um auszuhalten und anzunehmen, was war und ist, auf die eigene familiäre Geschichte und Situation blicken kann, weiß, was für ein janusköpfiger Ort die Familie ist. Wie viel anteilnehmender, geneigter, näher, förderlicher, zugewandter war und ist doch mancher fremde Mensch in meinem Leben als ein familiär oder verwandtschaftlicher Mit- und Gegenmensch. Der eine Punkt. Dazu noch eine andere Lesart zur obigen Geschichte und einem Bild von Tag und Nacht, das der Rabbi verwendete. Jeder Mensch wird als Mensch geboren, keiner als Anhänger einer Religion, einer Bewegung oder Mitglied eines Landes, einer Nation oder als rassisch, vor allem durch die Hautfarbe kategorisiert. Selbst als Spross einer Sippe oder Familie ist jeder zunächst oder primär ein Mensch und erst danach oder sekundär mit dieser, durch diese Gemeinschaft definiert oder gekennzeichnet. Die evolutionär entstandene Kultur negiert oder spaltet das primäre biologische Menschsein in ihren Zuschreibungen sprachlich so, dass ein Mit- oder Gegenmensch gar nicht mehr primär als solcher gesehen wird, der braucht oder muss, sondern als Atheist, Theist, Buddhist, Jude, Christ, Moslem, Afrikaner, Asiate, Ausländer, Fremder, von der anderen Partei und so weiter und so fort. Und dies hat fatale Konsequenzen für unser Mit- und Gegeneinander, lokal und global, wie es sich zurzeit auf unserem Planeten in katastrophaler Weise zeigt. Wie Ausschnitt oder bruchstückhaft und selektiv unsere menschlichen Beschreibungen, Erklärungen, Einsichten oder Erkenntnisse bis hin zu den großen Analysen, Lehren, Theorien über die Welt und den Menschen doch sind, lässt sich in jeder Philosophie, Religion, Ideologie und jeder sonstigen Art von Modell eindrucksvoll aufzeigen. Auch am Beispiel an dem Bändchen von Primo Levi mit dem Titel Ist das ein Mensch? Viele kennen das wahrscheinlich. Meine Antwort dazu lautet, zu der ich einige Zeit gebraucht habe, ja, das ist leider und mag uns schmerzen, auch ein Mensch. Es ist die Seite unseres Menschseins und die in jedem Menschen mehr oder weniger in einer Art Kontinuum ausgeprägt vorhanden ist, von geringst bis vorherrschend. Daran können auch die sogenannten Spiegelneurone, die gerade so sehr in der Diskussion sind und von Friedensbewegten und Predigern der Gewaltlosigkeit ununterfragt und bar der Wahrnehmung von Wirklichkeiten, in denen wir leben und unsere menschliche Geschichte sich darstellt, anhaltend beklatscht werden, nichts ändern. Es wird dazu getan, als wären die Spiegelneurone ein Beweis dafür, dass wir im Grunde genommen wunderbare, gute Menschen sind und völlig ausgeblendet, dass Menschen genauso gutieren, wenn andere gedemütigt, gequält und so weiter werden. Das ist ganz unterschiedlich ausgeprägt, aber das ist ein Stück Wirklichkeit. Und außerdem, wir brauchen uns nichts vormachen, nicht andere, das Modell von Fromm, Biophil und Nekrophil passt nämlich da auch ganz gut. Das ist ein Kontinuum, auf dem wir uns bewegen. Wenn wir bei uns selber ein bisschen nachdenken oder uns erinnern, wenn jemand, der uns entweder schlecht behandelt hat oder was, oder den wir nicht besonders mögen, wenn der eine ordentliche draufkriegt, dann kann sich wahrscheinlich kaum einer der Genugtuung versagen, die damit verbunden ist. Wenn man das, also, das sind menschliche Eigenschaften oder menschliches, dass wir so in unsere Struktur gehen. Damit verbinde ich, was ich mit der bereits angesprochenen vierten Kränkung und mit der aus meiner Sicht so tabuisierten Janusköpfigkeit des Menschseins, des menschlichen Wesens zusammenhängt. Wir sind ja äußerst talentiert und wirklich erfindsam, viel mehr als empfindsam, wenn es um sogenannte Empathie oder was auch immer geht, darin, dass alles, also erfindsam, dass alles, was wir unserem konstruierten Selbstbild nicht sein können oder möchten, auch nicht sein dürfen. Bei Nietzsche können wir dazu schon finden. Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz. Und endlich gibt das Gedächtnis nach. Ende des Zitats. Unsere Denk- und Sprachakrobatik ist diesbezüglich fast unendlich, wie findig und schöpferisch wir sind, wenn wir abspalten, tabuisieren oder gar leugnen, wenn wir etwas tun, das zu kritisieren, zu verurteilen oder verabscheuungswürdig ist, von uns ablenken und es als sogenannt unmenschlich bezeichnen. In solchen Diskussionen über unsere Sprachakrobatik entgegne ich immer Auschwitz und Hiroshima, sowie alle früheren und späteren Barbareien und Gräueltaten waren und sind menschlich, nicht tierisch, human, nicht animal. Ich stehe dazu, auch wenn mich die gebildeten Sprachpuristen oder Berufshumanisten deswegen angreifen und kritisieren. Für mich wurde und ist dieser Tatbestand in den letzten 25 Jahren die Herausforderung, die mit der irritierenden Einsicht zusammenhängt, wie es kommt, dass uns im Laufe unseres Lebens die Wahrnehmung und der Mut, ihr zu trauen, so minimiert oder gar abhanden kommt, indem wir uns zudenken, zutexten und oder suggerieren lassen, was wir zu sehen und zu hören haben, was uns die herrschende kulturell-gesellschaftliche Sprachregelung oder eben der politische Neusprech vorgibt, respektive nicht zu merken, dass unsere Wahrnehmungen von Wirklichkeiten ganz andere sind. Als das, was uns Politik, Moral und Medien suggeriert wird, dazu gehört auch die frühe Dressur und Konditionierung durch Religion auf einen autoritären Gott, wodurch wir bestens präpariert sind, charismatischen Persönlichkeiten und auch nicht so charismatischen mit ihren Versprechungen, die immer auch mit Drohungen verbunden sind, wie in den Heiligen Schriften mehr oder weniger blind zu folgen. Ein Punkt zum autoritären Gott wäre auch nochmal, dass es einen nicht autoritären Gott geben sollte, ist für mich ziemlich seltsam, weil das ist wie die Quadratur des Kreises oder trockenes Wasser. Wenn einer oben ist und alles bestimmt und das zieht sich durch unser Leben, dann ist das ein System, das uns nicht gut tut.
Ja.
Für unsere eigene Entwicklung, für unsere Eigenständigkeit. Du sollst nicht merken, ist ein guter Titel eines Buches von Alice Miller über unsere Art von Prägung in unserem frühen Lebensabschnitt, sich aber mit der sogenannten richtigen Erziehung und der Lebensweise, wie wir sehen, auch seit Goya nicht geändert hat. Mein Unbehagen an dem, was ist, an den gegebenen Wirklichkeiten, kann ich eigentlich nur schwer oder fast nicht fassen. Ich lebe trotzdem widerständig und lebenszugewandt und auch lebensbejahend, aber mit gewissen Einschränkungen, mich gegebenenfalls selbstbestimmt zu verabschieden, als quasi meine letzte Freiheit, die ich hoffe, nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Wenn ich mir die jahrtausende alten Heilslehren so ansehe in ihrer verschriftlichten Form, als sogenannte heilige Bücher vorliegen, dann fällt mir vor allem auf, dass der Körper von Sexualität ganz zu schweigen, das Bios, das Leben eigentlich nicht vorkommen, es sei denn als schwaches, lasterhaftes, sündiges Fleisch, das dem doch so mächtigen Geist nicht gehorcht, des Weiteren voll sind von Drohungen und Versprechen, um das Janusböse, janusköpfige Monsterwesen in Schach halten zu müssen. Die 10 Gebote, der Dekalog, sind für mich letztlich ein Kodex der Unterwerfung. Was im 1. und im 10. Gebot sowie dem fehlenden Kindergebot, aber einem Elterngebot sehr deutlich wird, aber immer noch der ethisch-moralische Kodex der jüdisch-christlichen Religion ist. Eine Mischung in allen Heilslehren, den sakralen und säkularen, vom positiven und negativen Menschenbild und das Negative überwiegend überbetont wird, aber die janusköpfige, monströse Seite des Menschen trotzdem tabuisiert bleibt, ist für mich äußerst irritierend. Vielleicht deshalb auch, weil sie auch auf Gott zuträfe. Der konstruierte Gott und der konstruierte Mensch passen ja auch irgendwie zusammen. In diesem Zusammenhang bezüglich der tabuisierten Seite des Wesens Mensch und seiner rationalisierten Irrationalität möchte ich auf Thomas Hobbes und Thomas Malthus hinweisen, die es vielleicht noch einmal genauer und differenzierter zu lesen gilt. Die Aufklärung mit ihrer Botschaft, dass durch Wissenschaft und Technik in einem ein neuer Mensch entstehe, die aus den messianischen Hoffnungen und Sehnsüchten der Erlösungsmythen der Menschen genährt wird, kann nur einer jüdisch-christlichen Tradition entsprungen sein, schreibt John Gray in Die Geburt Al-Qaidas aus dem Geist der Moderne. Wenn es weiter stimmt, dass die Götter aus der Angst des Menschen vor den unberechenbaren Naturgewalten entstanden sind und sich daraus die Religionen entwickelt haben, die eine durchaus enorme evolutionäre kulturelle Leistung des Menschen sind, ist dies heute besonders zu hinterfragen. Menschen, die sich einen Gott erfinden und konstruieren, können dessen Ebenbild sie angeblich sein sollen, der allmächtig und allwissend ist, müssen sich auch einen Menschen erfinden und konstruieren, der diesem Gott entspricht. Monotheismus wäre ein Ding, die Angst vor den Naturgewalten haben sie mit dem Atomfeuer ja bestätigt, dass sie im Grunde genommen jetzt allmächtig sind. Mit Gott und der gewaltigen Kraft des Atoms ist der Mensch allmächtig geworden. Wie noch, die Heuchelei wird besonders deutlich diesbezüglich, wenn diese Dinge wie Atom und Giftgas schlimm sind und schlecht sind, dann gehören sie weg auf der Erde. Das wird im Gezerre mit dem Iran besonders deutlich und so verlogen deutlich, wenn die bösen Menschen das nicht haben sollen, die Guten aber das brauchen, um ihre Welt zu verteidigen. Ich will noch etwas kommt noch dazu. Dass die Menschen tun, immer getan haben, was ihnen möglich ist, wird deutlich, wenn Hillary möchte ich dazu zitieren. Der Mann, der zusammen mit dem Sherpa Tenzing Norgay 1953 zum ersten Mal den Mount Everest bestiegen hat, einmal sehr anschaulich und gut auf den Punkt gebracht, als er gefragt wurde, warum er und andere so hochriskante und lebensgefährliche Bergbesteigungen durchführen, die für normale Menschen eigentlich an unverantwortlich tollkühne Abenteuer grenzen, antwortet er, weil wir es können. Und das gilt, diese Aussage ist für mich quasi eine Art Metapher oder kann als Motto für alles, was Menschen tun, stehen, wie uns die Geschichte zeigt. Gut, noch ein Beispiel zu Befehl und Gehorsam. Diese Kette funktioniert seit Abraham. Das hat die kluge Hannah Arendt übersehen, als sie gesagt hat, kein Mensch habe das Recht zu gehorchen. Und es zieht sich durch unsere Geschichte. Dabei braucht man Eichmann als besonderes Beispiel nicht hervorzukehren. Am schändlichsten zeigt sich das nochmal die USA, Kuba. Die ganze westliche Welt war nicht in der Lage, eine eigenständige Politik gegen Kuba, weil der große Führer, der Herr Gott in USA, befohlen hat, dass man Kuba eben so zu behandeln hat, wie die USA das für richtig hat. Also Befehl und Gehorsam ist etwas, was nicht neu ist und nicht im Dritten Reich erfunden worden ist. Und. Also, ich mache hier ein Stück. Die mündliche Tafel. Nein, bleib, bleib, so. Ich bin die anderen haben ja, ja, ne? Ich habe sie nicht. Ja? Also, okay. Ja. Ich möchte auch noch was nachschieben. Ich habe mit diese Münzmetapher hätte ich gerne noch gebracht mit gibt Gott was Gottes Kaiser. Als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir etwas zugefallen. Lieber Gott und lieber Kaiser. Also der Kaiser ist heute Kanzler, Präsident und so weiter. Lieber Gott und lieber Kaiser, tretet doch ein bisschen leiser. Macht euch doch nicht ganz so breit, bevor wir uns von euch befreit. Applaus